Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Heute erzähle ich euch von meinem Schwangersein in New York City. Das war ein bisschen turbulent, aber am Ende habe ich die Kurve bekommen und habe eine Lösung gefunden, um mich besser zu fühlen für die Geburt in New York. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Big Apple Strudel. Es ist wahnsinnig viel passiert. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll eigentlich. Aber ja, ich würde mal sagen, wir drehen die Uhr zurück. 4 Monate, vielleicht sogar 5, 6 Monate. Weil es gibt eigentlich noch einige Geschichten, die ich euch erzählen wollte, die ich noch gar nicht berichtet habe. Und es war nämlich noch ziemlich turbulent, bevor ich überhaupt diese Spontangeburt hatte. Von daher, ja, let's go. Also, es war ja so, ich hatte euch ja erzählt in der letzten Folge, wo ich über meinen Weg als Schwangere in New York erzählt habe, dass ich etwas unzufrieden war, beziehungsweise eigentlich sehr unzufrieden war mit dieser Praxis, bei der ich war. Und der Gipfel war wirklich, als ich also zum Glukosetest musste, ob ich also Schwangerschaftsdiabetes habe. Das war dann der Gipfel des Ganzen, weil ich hatte mich schon gewundert, weil mein Termin für den Zuckertest war nachmittags um 4. Und da war ich so, Entschuldigung, aber Zucker nachmittags um 4, also es ist ja klar, dass der dann höher ist, weil ich muss ja essen bis um 4. Ich kann ja nicht hungern bis um 4. Ich dachte immer in meinem Kopf, dass man halt das vormittags macht auf nüchternen Magen. Und sie so, nee, das passt schon, nachmittags passt und ja. Und ich so, okay. Und dann habe ich halt gesagt, was könnte ich denn dann vorher essen, damit es dann in Ordnung ist? Und dann sagt doch die Sprechstundenhilfe glatt, ja, so, also, Haferflocken oder auch Reis oder sowas. Und dann dachte ich mir, Reis? Also, ich weiß nicht, aber Reis tut so den Blutzucker schon so ein bisschen nach oben schießen lassen auch. Also so, ne? Ja. Also, ich dachte mir so, hä? Außerdem, ich kann doch nicht irgendwie blanken Reis jetzt essen. Also ja, da dachte ich mir so, okay, das ist alles irgendwie total dubios und seltsam, aber gut, die müssen ja wissen, was sie tun. Wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht irgendwie Ärztin, Arzt oder Krankenschwester oder was auch immer ist, vielleicht wisst ihr es besser, aber also mein Wissen und mein Stand war, macht irgendwie gar keinen Sinn. Gut, also ich natürlich dann brav irgendwie nur halt Haferflocken gegessen an dem Tag und halt schön brav versucht, wenig oder gar keinen Zucker zu mir zu nehmen. Und das war im Januar, glaube ich. Also es war richtig, richtig kalt, typisch New Yorker Winter halt. Und gut, ich also dahin gedabbelt nachmittags mit der U-Bahn und Blut abgenommen und dann wieder nach Hause. Und ja, am nächsten Tag bekomme ich einen Anruf, der auch wieder so schön war wie der damalige Anruf, den ich bekommen hatte. Nämlich also total unemotional wird dir das dann so hingeknallt. So, ja, also der Blutzucker war erhöht. Es sieht so aus, als hätten sie Schwangerschaftsdiabetes. Und ich so, was? Wie jetzt? Und in meinem Hirn sofort, Mist, meine Oma war auch Diabetikerin. Ah, okay. Mist, jetzt habe ich das auch, oder was? Also kann man, wie viel Glück kann man eigentlich haben? Kann irgendwie noch was Krasseres passieren, oder ja. Und ich muss also wiederkommen und sie müssen also nochmal einen anderen Test machen, und zwar einen 3-Stunden-Test. Ich hatte vorher auch gelesen, dass das der Test ist, den man in Deutschland vorwiegend macht, dass man also 3 Stunden da hockt und dann wird halt jede Stunde wird dann Blut abgenommen. Weil dieser Nachmittagstest war ja nur einmal Blut abnehmen und wir gucken, was Sache ist. Naja, also ich so, wunderbar, das gibt's doch jetzt alles nicht. Und dann so, ja, können Sie morgen kommen? Ich so, nee, morgen kann ich nicht. Weil an dem Mittwoch hatte ich meine Mastermind, habe ich gesagt, also ich kann nicht einfach jetzt so alles stehen und liegen lassen und hüpfen. Gut, also da habe ich gesagt, irgendwie ein paar Tage später, okay, ich komme, weil ich eben da dann 3 Stunden sitzen musste. Aufgelegt, ich natürlich erstmal total emotional geworden und habe total geheult, weil ich gedacht habe, es kann einfach nicht sein. Wie viele Dinge werden hier noch passieren? Also, und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich habe falsch gegessen, ich habe alles falsch gemacht in meiner Schwangerschaft, so ein Mist. Also ich habe mir halt total die Vorwürfe gemacht und ja, also, dann musste ich eben ein paar Tage später dort wieder einlaufen, früh um 9 war ich dort, nüchtern, habe mir Wasser mitgenommen, weil es hieß online beim Nachlesen, Wasser darf ich trinken. Weil ich gedacht habe, naja, ich bin schwanger, ich frühstücke nicht. Also ich meine, irgendwie, ne, das Baby muss ja auch versorgt werden. Gut. Also komme ich da hin. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist in Brooklyn so eine Praxis. Also, und die ist ebenerdig. Und das ist wie so ein Ladenlokal. Wisst ihr, also vorne sind so Glasflächen, also so wie so ein Schaufenster, ne, so Glas. Da ist dann der Warteraum und nach hinten geht es dann in die Zimmer. In die Untersuchungszimmer und so. Ja, und es war halt irgendwie so minus 8 Grad und dementsprechend kühl war es auch in diesem Warteraum. Ich dachte mir so, ich ziehe jetzt mal meine Winterjacke, meinen Mantel nicht aus. Also saß ich da und dachte mir so, naja, das wird schon noch wärmer werden da. Und dann saß ich da so, also habe ich zum ersten Mal Blut abgenommen bekommen. Hab mich hingehockt, hab gesagt, naja, ich kann ja jetzt mein Wasser dann die nächsten 3 Stunden trinken. Nein, 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 also Wasser kann ich nicht trinken. Ich so, was? Wie jetzt? Ich kann jetzt nicht mal Wasser trinken? Ich dachte mir so, also das ist alles irgendwie hier die volle Quälerei. Also, okay, wie soll jetzt Wasser den Blutzucker verändern? Aber gut, Mai, ich kenne mich nicht aus, ich bin keine Ärztin. Gut, dachte ich mir, hätte ich das gewusst, hätte ich vorher ein bisschen mehr Wasser getrunken. Naja, gut, also saß ich da. Und er hatte mein Handy dabei und habe so ein bisschen halt ein paar Videos geschnitten und so. Und ja, die erste Stunde ging dann so ganz gut vorbei. Aber ich saß also da mit meiner Mütze und meinem Wintermantel. Und irgendwann kam so eine Sprechstundenhilfe und hat gemeint, it's a bit cold here, right? Und dachte ich mir, willst du mich jetzt verarschen? Es ist sackkalt hier. Also ich meine, wie könnt ihr das machen, dass ihr hier Patientinnen hier rum? Also hängen lasst. Naja, dann hat sie mir einen kleinen Ofen gebracht. Also so einen kleinen, ne, Ofen, den man so in die Wand steckt, der dann so Wärme raushaut. Den hat sie mir dann unten an die Füße hingestellt. Und ich saß 3 Stunden da in eises Kälte mit voller Montur. Und mir war richtig kalt. Ich dachte mir so, das glaube ich alles einfach nicht. Jetzt sitze ich hier, ja, als Schwangere, und muss hier mich auch noch quälen, so sibirisch. Also, nee, ich habe mir gedacht, das gibt's alles nicht. Ihr merkt schon, ich könnte mich schon wieder aufregen. Als wäre es gestern gewesen. Naja, gut. Also, ich saß da also und war total genervt. Dann 2 Stunden vorbei, wieder hin, wieder Blut abgenommen, okay. Dann 3 Stunden vorbei, wieder Blut abgegeben. Und dann, okay, jetzt durfte ich nach Hause gehen und dachte mir so, danke, das hat mir schon wieder gelangt. Also irgendwie nichts läuft dort normal. Also raus, hab was gegessen, bin in ein Uber und bin nach Hause. Und hab mich zu Hause erstmal heiß geduscht, um wieder warm zu werden. Und dann saß ich da so zu Hause und dachte mir so, nee, Susi, das passt alles nicht, das geht alles nicht. Ich kann mit denen nicht gebären. Wie soll das weitergehen? Dann war der nächste Tag. Es hieß also, es dauert einen Tag, dann bekomme ich Bescheid und dann kriege ich die Ergebnisse. Naja, es ist der nächste Tag, es wird nachmittags, es wird abends, nichts. Ich dachte mir so, das gibt's doch jetzt irgendwie nicht. Dann der übernächste Tag, niemand ruft an, nichts passiert. Dann dachte ich mir, naja, jetzt schaue ich vielleicht mal online in das Portal rein, ob da was steht. Und prompt, dort standen dann irgendwelche Werte, die ich erstmal dann googeln musste und schauen musste und verstehen musste. Dann habe ich meine Mama angerufen, die ist Krankenschwester gewesen, habe gesagt, Mama, hier steht das und das und das, wie muss ich das lesen? Und dann haben wir also rausgefunden, dass ich also keinen hohen Blutzucker hatte, also auch keine Schwangerschaftsdiabetes. Und dann habe ich mir gedacht, wie unverschämt ist das eigentlich? Ja? Also ich werde angerufen, sobald irgendwas außerhalb der Norm ist, machen die mich total panisch. Aber wenn alles gut ist, ruft dich niemand an. Niemand ruft mich an und sagt, übrigens, wir wollten Sie wissen lassen, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, Sie haben keinen Schwangerschaftsdiabetes, alles ist in Ordnung. Nö. Da machen Sie sich nicht die Mühe, dich anzurufen, weil kann man auch kein Geld mehr mitmachen, gell? Da musst du Glück haben, dass du drauf kommst, dass du online nachschaust. Also, ich saß da und habe mir nur gedacht, das ist alles nicht mehr normal. Und ich will das alles nicht mehr. Das kann nicht sein, dass man so behandelt wird. Also das, nie. Und ich glaube, na, da war es noch nicht. Es war dann danach. Ich musste dann irgendwie, dann habe ich eine Woche warten lassen, war irgendwie erstmal erleichtert, dass ich also keinen Diabetes hatte. Und ich weiß auch noch, meine Mutter hat zu mir gesagt, Susi, du hast doch keinen Schwangerschaftsdiabetes, so ein Quatsch. Und ich so, Mama, ich weiß langsam nicht mehr, was real ist und was nicht, weil die machen mich ganz kirre. Und es war dann eine Woche später und dann habe ich eine E-Mail bekommen, ich muss also wieder den nächsten Termin ausmachen für den nächsten Check-up. Und ich hatte fast so eine, es war keine Panikattacke, aber ich hatte wirklich so einen Moment, wo ich da saß und so geweint habe, weil ich gedacht habe, ich will da nicht mehr hin. Ich will da nicht mehr hin, das stresst mich total und Stress ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Das geht alles nicht mehr. Und dann sagt der Mike zu mir, ich glaube, wir müssen die Praxis wechseln. Und ich war so, ach ja, stimmt, das könnten wir ja auch machen. Und da war ich dann, irgendwie habe ich gemerkt, wie ich erleichtert war. Gut, dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen. Dann hat der Mike die Idee gehabt, hey, du wolltest doch eine Doula. Dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Dann hat er gesagt, lass uns mal eine Doula suchen und dann schauen wir weiter. Ich so, okay, gute Idee, guter Plan. Also, und ich hatte ein Buch gelesen und von jemandem über Schwangerschaft und auch Geburt. Und das hat mir total gut gefallen, weil das war so ein bisschen alternativ und was man alles machen kann, auch so, welche Möglichkeiten es gibt und wie man alles so unterstützen kann. Und die Frau hat in Brooklyn ein Institut, wo sie Doulas ausbildet und auch Kurse anbietet für Geburt und so weiter. Und über die Plattform habe ich dann eine Doula gesucht. Und es war total super, weil du konntest verschiedene Sachen auswählen und könntest auch sagen, was ist dir wichtig und um was geht's dir und was suchst du genau. Und dann kurze Zeit darauf haben sich zwei gemeldet bei mir. Eine war ziemlich cool. Die ist Doula, Fotografin und DJ. Dachte ich mir, ja, das gibt es ja auch nur in Brooklyn, gell? Aber dachte ich mir so, nee, das ist mir ein bisschen, also zu, ne? Also auf zu viele Hochzeiten getanzt sozusagen. Und dann noch eine andere. Und mit ihr habe ich dann E-Mails geschrieben und habe gesagt, ja, ich wäre interessiert. Und dann haben wir also einen Call ausgemacht, einen Videocall. Und falls du nicht weißt, was eine Doula ist, Doulas gibt es also auch immer mehr in Deutschland, habe ich jetzt gehört. Hier ist es ganz normal, weil ich glaube, hier ist es so wichtig, weil Hebammen sind hier eher so ans Krankenhaus gebunden. Also die arbeiten im Krankenhaus. Also zumindest soweit, wie es ich jetzt hier weiß, ne? Also in New York. Es gibt schon auch unabhängige Hebammen, aber wer kann sich das alles leisten und so, ne? Ist die Frage. Und deswegen ist Doula so ein Zwischenweg. Das ist also eine Person, die eben nicht medizinisch ausgebildet ist, sondern eher auf emotionaler und mentaler Ebene dich unterstützt vor, während und nach der Geburt. Und es gibt einige, die haben halt zum Beispiel auch noch Zusatzausbildungen wie Aromaöle oder Akupunktur oder gewisse Massagen. Und die bereiten dich im Prinzip auch vor, sind auch bei der Geburt dabei und tun dich auch danach noch betreuen. Und die sind halt eben ein bisschen günstiger als eine Hebamme, aber es ist trotzdem keine günstige Sache. Also wir haben für das kann ich euch ja sagen, sehr wurscht. Das war dann so, dass ich mir gedacht habe, jetzt ist es auch schon wurscht, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich da gut durchkomme und ich brauche jemanden, der mich irgendwie da unterstützt und der ein Bindeglied ist zwischen mir und dem medizinischen System hier. Und wir haben, glaube ich, für die Doula bezahlt Waren das 4.000? 3,5 oder so, glaube ich, oder 4.000, so in dem Dreh. Also kein günstiger Spaß. Aber ich war heilfroh. Sie war so toll. Also gleich beim ersten Videocall, sie hat auch gesagt, der Mike soll dazukommen, war es total super. Wir haben uns gleich gut verstanden. Sie ist so eine Brooklyn-Badass-Frau, selbst auch Mama, wo ich gewusst habe, die stellt sich hin und die bringt das durch, was ich will im Krankenhaus oder wo auch immer ich gebäre. Weil, ich muss auch gestehen, zu diesem Zeitpunkt habe ich ihr gesagt, Leute, ich gehe in kein Krankenhaus, ich mache daheim 3 Kerzen an und ich gebäre zu Hause. War natürlich nicht der Fall, ist ja klar, aber das war zu der Zeit war das mein Plan, weil ich gedacht habe, ich habe die Schnauze voll von dem ganzen Zeug. Okay, also, und dann haben wir also sie engagiert und wir haben dann so nochmal danach Calls gehabt, die total gut waren und wo sie uns viel erklärt hat und wie alles abläuft. Und sie war dann also auch, es war geplant, dass sie dann auch zu uns nach Hause kommt, so 4 Wochen vor der Geburt und wir anfangen also uns vorzubereiten und Übungen zu machen und so weiter. Gut, also ich war heilfroh, super, wir haben eine Doula. Und während dieses Gespräch mit ihr habe ich gesagt, ja, ich bin halt da total unglücklich und so und wir sind am Überlegen, ob ich nicht irgendwie doch die Praxis wechsle. Und dann sagt sie, ich habe die richtige Ärztin für dich.
Ich war so, was?
Okay. Und sie so, ja, ich habe da eine Ärztin, mit der habe ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Die ist richtig toll und ich glaube, die würde super gut zu dir passen. Hier ist ihre private Handynummer. Ruf sie dort auf dem Handy an, sag, du kommst von mir, erzähl ihr, was los ist und ich glaube, sie wird dich nehmen. Weil das Ding ist ja auch so, irgendwie, ja, so 2 Monate vor Geburt nochmal hier alles umwerfen und eine neue Praxis suchen, ist halt jetzt auch so ein bisschen risikohaft, weil wird's besser? Weiß man nicht. Aber ich dachte mir, so schlechter kann es jetzt nicht mehr werden. Also, das Ende vom Lied war dann, dass an dem einen Samstag der Mike gesagt hat, so, ich rufe die jetzt an. Und das habe ich gesagt, du kannst doch die Ärztin nicht am Samstag auf ihrem privaten Handy anrufen. Das macht man nicht. Und er so, Susi, willst du jetzt eine Ärztin oder nicht? Ich so, okay. Also ich rufe die jetzt an. Dann hat er gesagt, die geht wahrscheinlich eh nicht ran. Und dann spreche ich ihr einfach auf die Mailbox. Also, er ruft dort an, sie geht ran. Ich so, um Gottes Willen, jetzt geht die auch noch ran und wir stören die an ihrem Wochenende. Oh, nee. Und dann, er war auch total überrascht. Also, ja, hallo, ja, ja, ich habe gedacht, sie würden gar nicht hingehen, aber okay. Naja, gut, dann hat er also erklärt, hier, meine Frau ist Deutsche und da-da-da-da. Und na, also hat die ganze Misere erklärt. Und dann sagt sie, das ist ja jetzt lustig. Ich bin gerade im Internet unterwegs und suche nach deutschen Slippern. Dachte ich mir, wahrscheinlich meint sie Birkenstock. Ich habe nur gedacht, das ist ein Zeichen. Susi dachte mir, das ist ein Zeichen. Und dann war das total nett und sie hat gesagt, warum rufen Sie nicht am Montag in der Praxis an und machen einen Termin aus und dann schauen wir, ob wir zusammenpassen und wenn es passt, dann nehme ich Sie gerne bei mir in die Praxis auf. Und wir beide waren total erleichtert, happy, okay, gut. Die Dinge scheinen in eine gute Richtung zu laufen. Okay. Also, wir haben Montag gleich angerufen, haben in derselben Woche gleich einen Termin bekommen. Es war, glaube ich, an einem Mittwoch dann. Und sind also zu ihr hin. Ja. Wir also dort eingelaufen. Und das war auch so eine Nummer. Das war diese Praxis, das ist auch so anders als in Deutschland. Das ist so eine, also verstaubte, uralte Praxis. Du kommst rein und das Wartezimmer ist wie ein Wohnzimmer. Und dann waren da in dem Vorraum, wo auch die Rezeption und so ist, waren halt Regale voller Akten. Also dachte ich mir, gut, die sind noch ein bisschen altertümlich unterwegs, aber gut. Ich wusste, die Ärzte, die dort, es sind 3 Ärzte, die dort sind, die sind alle so schon ein bisschen, glaube ich, älter. Aber ich dachte mir so, gut, das ist jetzt ein bisschen, naja, gut. So viele Akten habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Also, wir dahin, alles ausgefüllt, alle waren gleich total nett und sind also dann rein. Und das Spannende war auch, du führst das Gespräch dort in einem Raum mit so einem alten Holzschreibtisch und 2 so riesen Sessel. Und da sitzt du dann und unterhältst dich mit der Ärztin. Und danach gehst du dann in den Raum, wo du untersucht wirst. Und das fand ich eigentlich ganz gut, weil du unterhältst dich natürlich ganz anders in dieser Atmosphäre. Es war so eine Art Wohnzimmergefühl, als wenn du dann in so einem weißen Raum, ne, mit Festtagsbeleuchtung liegst. Also das fand ich schon mal sehr sympathisch. Gut, wir haben uns also unterhalten und ich habe ihr alles erzählt. Und dann hat sie gemeint, ja, ich glaube, ich kann sie nehmen. Und genau. Sie hatte gesagt, was mir nicht so dolle gefallen hatte, war eine Sache, weil sie gesagt hat, naja, dadurch, dass sie halt älter sind, also 44, würde ich eigentlich vorschlagen, dass wir in Woche 39 einleiten, damit sie also nicht länger schwanger sind als notwendig, im Sinne von, oft gibt es danach halt Komplikationen. Ich hatte das dann aber auch mit meiner Doula besprochen und die hat gemeint, Susi, das musst du ja nicht machen, wenn es dir gut geht, dann warte einfach ab und wir gucken einfach. Und also ich bin der Meinung, du musst nicht einleiten. Dann habe ich gesagt, ja, das wäre mir lieb, weil mein größter Horror ist einleiten. Das finde ich irgendwie so am schlimmsten, weil ich finde so, das ist so richtig, dass das Baby halt rausgekickt wird, aktiv. Und du hast halt keinerlei natürlichen Prozess mehr. Ja. Dann habe ich mir gedacht, naja, aber ich habe ja noch Zeit und wenn es soweit ist, kann ich ja sagen, ich möchte gerne noch warten. Es ist ja nur eine Empfehlung ihrerseits. Naja, also bin ich dann da, danach sind wir raus und haben gesagt, gut, das ist sie. Wir nehmen sie, super, und wir wechseln und sie wurde wirklich vom Himmel geschickt und yay. Erleichterung, super. Dann habe ich in der anderen Praxis also abgesagt, habe gesagt, wir kommen nicht mehr. Ich habe den Arzt gewechselt. Ich meine, in der alten Praxis ist noch mehr vorgefallen, aber das erzähle ich euch alles wann anders. Also, ich hatte eine Doula und ich hatte eine neue Ärztin. Wunderbar, die Dinge haben sich gewendet und das Universum war wieder auf meiner Seite. Mir ging es dann weiterhin total gut als Schwangere. Ich habe das Schwangersein auch echt genossen. Mir ging es gut. Ich hatte also ein paar normale Schwangerschaftsprobleme, wie zum Beispiel, dass die halt die Leiste irgendwann schmerzt, weil eben die Bänder gezogen werden oder der Rücken so ein bisschen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin weiterhin ins Gym gegangen. Ich war viel unterwegs, bin viel gelaufen. Also ich habe alles fast so gemacht wie vorher und war richtig fit und alles war super. Und dann war Anfang März. Und mein Termin war ja am 20. April. Es war Anfang März und wir hatten uns im Februar dann überlegt, sollen wir jetzt eine Babyshower machen, ja oder nein? Wir waren wirklich so ein bisschen hin und her. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, weil ich fand es jetzt komisch, weil bei uns in Deutschland ist es ja nicht Brauch, dass du vor der Geburt so das Baby feierst. Also das fand ich irgendwie seltsam. Andererseits haben viele halt auch zu mir gesagt, Mei Susi, du lebst jetzt in Amerika, also nimm halt den Brauch hier mit und das Erlebnis. Und ich so, naja, klar, eigentlich, warum nicht? Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich nicht blöd, so eine Babyshower, weil du kriegst ja lauter Sachen geschenkt, die du von Anfang an brauchst. Also musst du die nicht kaufen. Und also ich kann euch sagen, dieses ganze Babyshower-Universum hier in den USA ist, es ist... Es ist eine Geldmacherei ohne Ende. Aber man fällt da auch total rein. Also ich bin reingeplumpst und habe volle Kanne mitgemacht. Also es gibt dann so Webseiten, wo du also wie bei uns früher, ne, bei uns hast halt, da fange ich schon an zu fränkeln gleich. Früher, also ich kenne es halt so, dass man halt irgendwie so einen Tisch irgendwo hat, ja, beim Karstadt oder beim Kaufhof, wo man halt dann so die Sachen ausgesucht hat, dann liegen die da auf dem Tisch und dann kann die Oma und die Tante und die Freundin können dann dahin und können was aussuchen. Und da ist halt jetzt, und das ist ja mittlerweile in Deutschland auch, ist halt alles digital und online. Also wir dann so hier, ich habe mich dann angemeldet bei so einer Website und dann hast du halt die Sachen ausgesucht und kannst es dann alles verlinken und dann kriegst du so Welcome-Boxes und alles mögliche zugestickt. Also es ist, du wirst bombardiert mit Produkten, mit Klamotten, mit Ratgebern. Es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Ja, also, aber ich fand es dann irgendwie cool und es hat mir irgendwie auch Spaß gemacht. Also haben wir dann so Sachen ausgesucht, was wir halt wollten. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist echt nicht schlecht. Da spart man ja sogar Geld. Ja, und dann haben wir überlegt, was machen wir als Babyshower? Und der Mike hatte dann die Fantasie, dass wir irgendwo in Manhattan in so einem coolen Lokal irgendwie so einen Raum mieten und so weiter. Dann habe ich gesagt, du bist ja verrückt. Weißt du, was das kostet? Sag ich, nee, das können wir nicht machen. Das ist ja utopisch. Also haben wir gesagt, gut, wir machen es, aber wir machen es ein bisschen low-key und so ein bisschen deutsch Kaffee und Kuchen. Also bei uns im Haus gibt es einen Gemeinschaftsraum, der ist sehr groß und den haben wir dann gemietet. Das ist relativ günstig, finde ich, für New York. Da kostet der Raum den ganzen Tag von früh bis spät abends $300 und die Reinigung ist auch mit dabei. Das fand ich jetzt okay. Also haben wir dann verschiedene Kuchen bestellt und so Croissants bestellt und Wraps, also verschiedene Sachen. Und dann war natürlich die Frage, okay, Kaffee und Kuchen, naja, da muss es ja auch Kaffee geben. Dann dachte ich mir, naja, ich kann ja nicht mit meiner Filterkaffeemaschine hier irgendwie jetzt Kaffee machen und den dann ständig da runterbringen, da werde ich ja nicht fertig. Was machen wir da? Okay, wir könnten irgendwie bei einem coolen Kaffeeladen irgendwie so, da gibt es ja dann so Tetrapack-Dinge, also die machen ja so Kartons voll mit heißem Kaffee. Da dachte ich mir, naja gut, aber nach 2 Stunden ist der ja auch kalt. Also hin und her. Und dann natürlich mein Mann, so wie er halt ist, gell? Ich habe da einen Barista gefunden. Der ist mobil und der kommt. Und der macht alles an Kaffees. Also Cappuccino, Schokolade, Matcha, Eis, heiß, kalt, was du willst. Ich so, ja, das ist natürlich richtig toll. Habe ich gesagt, und? Was kostet das Ganze? Und er so, das willst du nicht wissen. Sag ich, ja, das glaube ich. Also es war so teuer, Leute. Ich dachte mir, das kann man nicht machen. Das geht nicht. Wir haben lange, lange hin und her und haben gesagt, gut, es bringt ja alles nichts. Also ich meine, wir sind günstig mit dem Raum, wir sind günstig mit Kuchen und so weiter. Das ist halt jetzt, komm, das machen wir jetzt. Also haben wir es gemacht. Und ja, hatten also einen mobilen Barista, der wirklich der Hit war. Es war wirklich toll, alle fanden es mega und es war wirklich das Highlight der Babyshower. Und was soll ich euch sagen, wie viel? Ich weiß nicht, ihr denkt wahrscheinlich dann, wir haben die Vollklatsche. Aber gut, ich sag's euch. Aber ihr dürft wirklich, ihr müsst verstehen, das ist New York. Und das ist halt, ne, das ist, ja, ist teuer. Also der hat $1,200 gekostet. Krass, gell? Ich weiß, ist richtig teuer. Aber er war toll. Oh, naja, genau. Also von daher, ne, wo ich noch gesagt habe vorhin, also es ist ja toll, weil man die Geschenke bekommt. Naja, also am Ende gleicht sich alles aus, weil was man dann so zahlt für so eine Babyshower. Übrigens, es ist auch oft so, dass Babyshower nur für die Freundinnen ist von der Mutter, werdenden Mutter. Aber man kann es auch so machen, dass halt alle kommen können. Und so haben wir es gemacht. Es konnten also alle kommen mit Partner und wer will, kommt einfach. Und wir hatten dann auch 30 Leute. Und es war total toll, es war total schön. Meine Nachbarn haben mir super geholfen. Wir haben früh alles dekoriert, ein bisschen mit so Ballons und so. Und also es war richtig, richtig schön. Wir haben dann so ein Buffet gemacht. Und ach, das Tolle war auch noch, der Mike hat also so Käsekuchen bestellt und hat die beschriften lassen, ohne mir was zu sagen. Und das war auch noch richtig cool. Das fand ich richtig süß. Ja, das war also ein total schöner Tag und ein langer Tag. Und wir waren mit einigen noch bis spät abends da gesessen. Und wir haben wahnsinnig viele Geschenke bekommen. Also es war wirklich eine schöne Feier. Und ich habe mir dann danach auch gedacht, es ist wirklich schön, eine Babyshower zu machen. Weil, ich meine, wenn das Baby da ist, dann machst du keine Feier. Weil da bist du ja, ne? Hast du keinen Schlaf und so weiter. Und deswegen war es irgendwie total schön, vorher noch mal so die Schwangerschaft zu feiern. So, also das war das erste Märzwochenende. Also 2. oder 3. März war das. Ja, genau. Und dann kam auf einmal 2 Wochen später die Spontangeburt. Darüber mache ich eine extra Podcast-Folge, weil das ist eine Geschichte, also da brauche ich eine Folge dazu, weil das war wirklich ein Abenteuer, so dasgleichen. Also es war gut, dass wir die Babyshow so früh dann gemacht haben, damit die dann wenigstens erledigt war. Und es ist auch spannend, weil wir haben dann auch festgestellt, ich habe auch immer so gesagt, ach naja, das ist ja kein Problem hier und so, wie unser kleines ein One-Bedroom-Apartment hier und so, ne? Also das geht ja alles locker. Und dann hatten wir diese Geschenke hier alle stehen und ich habe gesagt, Mike, unser Apartment wird so voll sein. Das geht jetzt ganz schnell. Und er so, ich hab's dir gesagt, wir brauchen mehr Platz. Dann habe ich gesagt, nein, wir brauchen nicht mehr Platz, wir bleiben hier. aber ich weiß noch, es war wirklich dann, erstmal hat man begriffen, was man so braucht für so ein Baby. Und ich bin ja wirklich minimalistisch, ne? Also ich meine, also das muss ich euch auch sagen, also hier in Amerika ist ja Konsum eh total crazy und gerade was so Babysachen angeht, also es gab Sachen, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Also es gibt ja etwas, das heißt Diaper Genie und das ist also ein Abfalleimer, der dafür sorgt, dass das immer wieder verschlossen wird und damit es also nicht riecht. Dachte ich mir am Anfang, das braucht man nicht, aber jetzt habe ich halt einen Geschenk gekriegt. Naja, es ist nicht schlecht, muss ich sagen. Dann ist hier auch zum Beispiel total witzig, finde ich, also eine Box und die macht die, also ein Baby-Wipe-Warmer. Es ist eine Box, wo du die Babytücher, die Feuchttücher reintust und die werden dann gewärmt, bevor du sie benutzt, damit das Tuch warm ist, wenn es den Babypopo berührt. Also das habe ich nicht, weil da habe ich mir gedacht, nein. Also Entschuldigung, im Schlaraffenland lebe ich jetzt noch nicht. Aber also es gibt hier alles an Schnickschnack. Was es hier auch gibt, das habe ich auch nicht. Aber das haben einige Freundinnen von mir, war ich auch sehr überrascht. Das ist eine Maschine, das ist so wie die Baby-Espresso-Maschine. Also da ist es so, da kommt irgendwo das Pulver rein, also für das Babymilchpulver und Wasser. Und dann tust du die Flasche nur drunter stellen und dann wird das gewärmt, das Wasser. Es wird gemischt mit dem Pulver und kommt dann fertig in diese Flasche rein. Oder musst du es nur wegnehmen. Also ich sage, wie so eine Espressomaschine. Also das gibt's auch. Also ja, ich meine, einiges gibt es sicherlich auch in Deutschland. Aber ich muss sagen, hier ist das Ganze schon sehr fortgeschritten. So, was es da alles gibt und was man alles an Geld ausgeben kann für solche Dinge. Und generell habe ich da auch festgestellt, dass vieles viel, 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 viel teurer ist als bei uns in Deutschland. Also das ist wirklich, ja, dachte ich mir, ist wieder typisch, gell? Genau, also also die Geburtsstory erzähle ich euch ein andermal. Gibt es eine extra Podcast-Folge dafür. Und ja, also ansonsten war ich wirklich total gerne schwanger, muss ich sagen. Ja, ich fand es richtig gut. Und auch leicht. Ich fand es einfach, schwanger zu sein. Mein einziger Stress war wirklich diese Praxis da. Und das fand ich wirklich, das war schon fast traumatisch, was da ablief. Also wie die einen auch gepiesackt haben. Also das fand ich irgendwie, ja. Aber das ist irgendwie, habe ich dann auch mit anderen gesprochen. Und das ist halt dieses typisch Amerikanische. Du musst einfach Verantwortung für dich übernehmen. Und es ist eine Geldmacherei auch, ganz klar. Und die haben wahnsinnig Schiss eben, dass sie verklagt werden. Deswegen wird alles 100.000 Mal nachgefragt und bestätigt und am besten schriftlich. Und das ist halt einfach, das kennen wir nicht. So ein System kennen wir einfach nicht. Also in Europa ist es einfach anders. Aber ich muss sagen, das Positive ist, ich hatte ja dann auch noch mal mehrere Ultraschalls, weil sie ja gedacht haben, dass irgendwie was ist. Ich hatte teilweise Ultraschalltermine in 3 Tagen. Also in Deutschland ist es ja so, dass man oft wartet mittlerweile, gell, für Termine und so. Das muss ich sagen, geht hier alles ratzifatzi. Also teilweise habe ich am nächsten oder übernächsten Tag Termine bekommen. Das muss ich sagen, ist halt wirklich richtig super hier. Ja, das fand ich, da war ich sehr überrascht. Ja, und ich glaube, das war alles, was ich gerade zum Thema Schwangerschaft sagen kann. Ich meine, es gibt noch viel, viel mehr, aber ich weiß nicht, also manche Sachen sind auch echt privat so. Und ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich das ja alles auch mal auf, mal gucken. Und dann muss ja noch so ein bisschen ein Überraschungseffekt sein. Ja, also das war jetzt eine etwas kürzere Folge, aber ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen und ihr habt ein bisschen reinschnuppern können in das Schwangersein in New York. Ich muss auch wirklich sagen, das kann ich noch sagen, die Leute sind alle super nett zu dir, wenn du schwanger bist. Also wirklich alle sind total zuvorkommend und freundlich und halten die Tür auf. Nein, Tür auf halt machen sie ja sowieso. Aber auch in der U-Bahn, die Leute stehen auf, bieten dir einen Sitzplatz an. Also das muss ich auch sagen, die New Yorker sind da wirklich auch wieder irgendwie looking out for each other. Also die gucken dann einfach auch. Und ich bin nur am Ende nicht mehr so viel U-Bahn gefahren in der Rush-Hour, weil das fand ich dann ein bisschen komisch, wenn es so eng ist. Und dann hatte ich einen Wintermantel an und dann hat man es manchmal nicht gesehen, dass ich schwanger bin. Also, ne, weil so ein, ich hatte so ein, ich, mein Wintermantel ist ziemlich puffig so. Und dann hatte ich einfach Schiss, dass mir jemand aus Versehen reinrümpelt oder irgendwie. Das habe ich dann versucht zu vermeiden. Ich bin dann eben außerhalb der Rush-Hour U-Bahn gefahren. Genau. Aber ansonsten muss ich sagen, waren alle wirklich so nett und immer, ja, sehr caring, sehr fürsorglich, muss ich sagen, die New Yorker. Fand ich sehr positiv. Ja, also ich muss sagen, ich war wirklich gerne schwanger in New York. Und ich will zwar im Moment kein zweites Kind, weil ich bin schon ein bisschen alt, aber schwanger sein, muss ich sagen, taugt mir. Finde ich gut. Hat mir gefallen. Ja. So, ihr Lieben. Das waren die Stories vom Schwangersein. Und ich nehme euch bald die nächste Folge auf, wo es um die Geburt geht. Da habe ich wirklich viel zu erzählen. Ja. Also das war wirklich ein Abenteuer sondersgleichen. Das hätte ich mir in meinen wildesten Träumen nicht ausmalen können. Ja, gut. Aber das erzähle ich euch ein andermal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr mit mir auf diese Reise unterwegs seid. Und ja, bis bald und ciao, ciao aus Brooklyn.